ARD.
Hier ist Berlin Code, euer Politik-Podcast aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Ich bin Linda Zervakis und es gibt diese Woche verdammt viel zu besprechen. Ja, es gab gestern leider wieder einen Anschlag mit einem Auto gegen Unbeteiligte in München. Wir fragen uns, was folgt daraus? Was bedeutet das für die deutsche Politik und auch den Wahlkampf? Dann gab es diese Woche den Streit zwischen Joe Cialo, dem Berliner Kultursenator, und Bundeskanzler Olaf Scholz. Da schauen wir drauf und versuchen zu dekodieren, warum so etwas erst 11 Tage, nachdem es passiert ist, an die Öffentlichkeit kommt. Und wir schauen nach München, wo heute die Sicherheitskonferenz beginnt. Die geht bis Sonntag. Und es deutet sich an, wie es mit der Ukraine weitergehen könnte. Was der US-Präsident vorhat und was das für Deutschland und Europa bedeutet. Das besprechen wir jetzt mit Stefan Stuchlik, der für uns schon in München ist, auf der SIKO. So nennt man das in Fachkreisen, die Sicherheitskonferenz. Und Tim Aßmann, der schon seit 20 Jahren die SIKO begleitet. Tim Aßmann ist bei mir. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr dabei seid.
Hallo.
Grüß dich, Linda.
Ja, die Weltpolitik blickt nun wieder ein Wochenende lang auf München, genauer gesagt auf ein Hotel in der Innenstadt. Das ist der Bayerische Hof und dort findet die Münchner Sicherheitskonferenz statt. Wir möchten heute in Berlin Code auch auf dieses Ereignis schauen. Stefan, vielleicht kannst du uns einmal erklären, du bist ja vor Ort. Was ist die Sicherheitskonferenz überhaupt? Wer ist dort eingeladen und was wird dort besprochen?
Im Prinzip ist da im Moment alles, was Rang und Namen hat in der Außen- und der Sicherheitspolitik, alle eingepfercht in einem kleinen Hotel, also relativ klein, der Bayerische Hof in München. Politiker, Journalisten, Militärs, Vertreter der Rüstungsindustrie. Und es gibt quasi die Events, die wir sehen können, wo die Kameras stehen. Das sind die Hauptbühnen, wo gesprochen wird. Dann gibt es die Events, die am Rande stattfinden, weil da so viele wichtige Leute da sind. Spricht da schon auch mal die Außenministerin mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen europäischen Ländern und drüber raus. Und dann ist die Sicherheitskonferenz natürlich auch eine große Gesprächsbörse. Das ist das Interessanteste, nämlich die Gespräche, die da am Rande stattfinden, die wir nicht mitkriegen oder halt nur durch Zufall. Denn man muss sich ja vorstellen, es gibt ja Länder, mit denen man offiziell nicht spricht. Ich nenne jetzt vielleicht mal Iran oder vielleicht Russland, die offiziell keine Vertreter schicken. Und trotzdem gibt es da die Hinterzimmer, die Suiten oder möglicherweise andere Hotelzimmer anderer Hotels in München, wo dann schon mal so Anbahnungsgespräche stattfinden. Sowas wie der Atomdeal mit dem Iran ist hier vorbesprochen worden. Aber auch der Gesprächskanal nach Russland, der hier über Jahre aufrechterhalten wird, ohne dass es jemand offiziell zugeben würde.
Und da sind ja, wenn ich das ergänzen kann, einfach, da kommen zwei Sachen zusammen, die eigentlich gar nicht zusammenpassen. Nämlich ein doch schon etwas älteres Hotel mit engen Gängen, mit eigentlich wenig Platz. Und eine, Stefan hat es beschrieben, mittlerweile immer größer werdende Konferenz mit ganz vielen Teilnehmern und gefühlt ebenso vielen Leibwächtern und großen Delegationen, die nun also alle irgendwie in diesem Hotel zum Übernachten gar nicht mal unbedingt, aber zum Aufeinandertreffen Platz finden müssen. Und das führt dann zu kuriosen Situationen, wenn man also wirklich im Flur dem US-Vizepräsidenten mehr oder weniger direkt begegnet. Das ist natürlich eine andere Art von Nähe. Ich glaube nicht, dass wir als Journalisten deswegen unbedingt mehr erfahren, nur weil wir die halt dann sozusagen im Griff näher haben. Aber trotzdem ist da in diesem Bayerischen Hof eine gewisse Atmosphäre entstanden über die lange Zeit auch. Und das macht dieses Treffen sicherlich auch ein bisschen besonders. Vor allem diese zweite Ebene, die Stefan beschrieben hat, dass so ganz, ganz, ganz viel parallel nebeneinander stattfindet. Und ich habe diese Konferenz ja schon erlebt, als sie noch deutlich kleiner war und einfach sehr viel besser in diesen Bayerischen Hof passte. Und dann ist die so richtig über die Münchner Innenstadt gewuchert. Mhm. Also mittlerweile interessiert das so viele Journalisten, dass die da sowieso keinen Platz mehr haben, sondern für die wird mitten im Hof der Münchner Residenz nochmal extra ein Zelt aufgebaut.
Okay.
Und die Bedeutung, die dem Ganzen beimisst, erschließt sich vielleicht eben auch aus diesen beschriebenen verschiedenen Ebenen. Es gibt eben nicht nur das Podium, sondern es gibt ganz viel, was noch parallel läuft.
Aber dann wird es ja eigentlich dieses Jahr umso interessanter, gerade weil Trump ja ein bisschen dafür gesorgt hat. Also normalerweise ist es ja so, dass ein Thema vorher eine große Bedeutung hat und dort gemeinsam besprochen wird. Jetzt hat Donald Trump Mitte der Woche mit Russlands Machthaber Putin telefoniert und angekündigt, dass sie über ein Ende des Krieges in der Ukraine verhandeln wollen. Hören wir mal rein.
We had a great call and it lasted for a long time, over an hour. I also had with President Zelensky a very good call after that. And I think we're on the way to getting peace. I think President Putin wants peace and President Zelensky wants peace and I want peace. I just want to see people stop getting killed.
Ja, wer möchte nicht Peace, fragt man sich an dieser Stelle. Donald Trump kommt daher, holt den Zauberstab raus, sagt, ich habe mit Biden telefoniert, also mit Zelensky und mit Putin vorher und wir wollen alle Frieden. Jetzt, Stefan, wie ist dieser Vorschlag bei den Konferenzteilnehmern angekommen? Finden die das auch so einfach und ja, so gut, dass er so vorgeprescht ist vor der Sicherheitskonferenz?
Ich glaube, das ist eine historische Konferenz und wir stehen am Wendepunkt der europäischen Sicherheitsarchitektur. Denn das, was wir da sehen, ist, dass die USA ohne Rücksprache mit den europäischen Partnern über deren Köpfe hinweg mit der Großmacht Russland verhandelt und auch die Ukraine da vollständig außen vorlässt. Das heißt, das sind zwei Großmächte, die da miteinander in Kontakt treten, die miteinander ausmachen, was passieren sollte. Und die Europäer, das kann man schon so sagen, stehen staunend daneben. Man hat so ein bisschen den Schockmoment im Moment. Man sieht es überall auch auf den Gängen, wenn man mit den Leuten redet, dass die erstmal gar nicht so richtig wissen, was sie davon halten sollen. Die hatten ja alle damit gerechnet, ja gut, dann kommt der amerikanische Vizepräsident und wir können mit dem quasi auf verschiedensten Ebenen, vielleicht irgendwo im Nebenzimmer auch nochmal darüber reden, was wir für Vorstellungen haben. Aber nein, die Vorstellungen sind auf den Tisch. Und das eine ist die Frage, wie man miteinander redet, also quasi direkt auf Großmachtsebene. Und das andere ist, was da besprochen wurde. Denn Trump hat ja im Prinzip schon viele Sachen auf den Tisch gelegt, von denen man gedacht hat, gerade als Europäer, die kommen dann quasi als Verhandlungsmasse. Also er hat ja gesagt, die Krim, ich formuliere das jetzt mal ganz salopp, die Krim könnt ihr schon mal vergessen. Und dass da, was da im Donbass passiert und im Osten, das ist de facto auch schon Gelände, was den Russen gehört. Wir können gar nicht mehr richtig drüber reden, ob die Ukraine jemals NATO-Mitglied wird, weil die US-Amerikaner das ausgeschlossen haben. Also große Länder entscheiden über kleine Länder hinweg. Und was man dazu sagen muss, das gesamte Friedenspaket, wenn es denn wirklich kommen sollte, der Waffenstillstand, der wird natürlich von den Europäern bezahlt werden müssen. Wir werden die Sicherheit stellen müssen. Wir werden auch versuchen müssen, die Ukraine stabil zu halten. Die USA hat sich nach einigen Jahrzehnten, wo sie immer für die europäische Sicherheit da war, für unsere Sicherheit verabschiedet, verhandelt den möglichen Frieden mit der Ukraine über den ukrainischen Kopf, über unseren Köpfen hinweg. Und hinterlässt uns quasi die Aufgabe, sicherheitstechnisch damit klarzukommen, also möglicherweise Soldaten darzustellen, um die Grenzen zu sichern und die Sicherheit der Ukraine, was sehr teuer wird, danach aufzusetzen. Also da weht schon so ein richtiger Schreckensmoment hier durch die Münchner Sicherheitskonferenz.
Ja, wie ist das allgemein? Also so vom Gefühl her, wie steht die EU, wie steht Deutschland da? Haben die überhaupt noch was zu melden, wenn der große Amerikaner kommt und sagt, so wird's gemacht?
Naja, die Europäer haben immer wieder beschworen und jedes Mal, wenn man auf der Sicherheitskonferenz war, konnte man die Reden hören, Europa muss zusammen endlich mehr für die Sicherheit tun und so weiter und so fort. Die Wahrheit ist, wir sind ohne die USA eigentlich sicherheitstechnisch nicht überlebensfähig. Weil man sich darum nicht gekümmert hat, wird man, das wäre so meine Prognose, sehr viel, fast alles von dem, was Amerika hier vorschlägt, schlucken müssen. Man kann sehr viel sprechen, man kann versuchen, das jetzt alles ein bisschen zu verbessern. Aber ich glaube, unterm Strich, wenn Donald Trump und J.D. Vance mit ihren Vorschlägen so nach vorne preschen, sehe ich wenig Einflussmöglichkeiten. Man hat also schon die Außenministerin hier im Gang gesehen, die da gesagt hat, naja, wir fühlen uns, also das ist natürlich jetzt im Gespräch mit Umstehenden dann gesagt, wir fühlen uns da brüskiert, wir können das gar nicht machen. Offiziell eine Protestnote losgelassen, so lese ich das. Das ist eine Erklärung der europäischen Minister gewesen und gesagt, wir sind noch da. Also auch das interpretiere ich. Diplomatisch gesehen ist es so der Wunsch nach dem Motto, hallo, wir wollen hier mitreden, aber ich glaube nicht, dass Deutschland alleine irgendwie hat, glaube ich, sowieso keinen Einfluss. Die EU hätte nur Möglichkeiten, darauf Einfluss zu nehmen, wenn man sich geschlossen, schnell positioniert. Auch das sehe ich im Moment eher nicht.
Ja, das ist der Eindruck, den man so ein bisschen haben muss, ne? Es kommt nicht überraschend, aber es trifft trotzdem diejenigen, die es nun betrifft, unvorbereitet ein Stück weit. Europäer und auch europäische NATO-Staaten sollten jetzt nach einer gemeinsamen Linie suchen, die Unterstützer der Ukraine auf dieser Seite. Aber wie Stefan es schon auch angesprochen hat, das Suchen dieser Linie ist ja auch kein völlig neuer Arbeitsauftrag. Und das ist bisher nicht gelungen. Und deswegen ist eben auch zu bezweifeln, dass das jetzt in dem Tempo gelingen kann, das hier vielleicht nötig wäre, um die eigene Strategie, die man ja sehr lange hatte, dass man der Ukraine eben auch so hilft, dass sie es am Ende ist, die zentral mitbestimmt über eine Lösung danach. Mhm. Das wird man jetzt vielleicht nicht mehr schaffen.
Mhm. Was glaubt ihr? Also nur mal, du hast die Stimmung ja vorhin angesprochen. Normalerweise ist es, man ist auf engem Raum, man hat eine andere Atmosphäre. Was wird diese Sicherheitskonferenz stimmungstechnisch bedeuten? Wird es zwei Lager geben?
Also wahrscheinlich sogar mehr als zwei Lager. Es wird sicherlich sehr hektische Gespräche geben. Es ist ja tatsächlich so, dass per se diese Sicherheitskonferenz ganz oft ganz kurz vor Konferenzbeginn nochmal einen wichtigen Impuls bekommt. Also das ist häufiger schon so gewesen, dass eine Krise, die man so vorher nicht in diesem Ausmaß auf dem Schirm hatte, auf einmal kommt, dass eine Fragestellung neu ist oder dass eben auch bestimmte Reden auf dieser Sicherheitskonferenz zentrale Impulse setzen. Das, was da Donald Trump jetzt gemacht hat, was seine Regierung nun vorantreibt, wird natürlich in München dazu führen, dass es sehr, sehr viele Gespräche gibt, aber es ist eben die große Frage, wird das den Druck erzeugen, den Einigungsdruck unter anderen Staaten, um dagegen tatsächlich, wie Stefan es auch beschrieben hat, eine eigene Linie zu formieren, eine eigene Position zu finden, großes Fragezeichen.
Also es werden hier auf den Gängen ja schon Vergleiche mit 2007 gemacht. 2007 war die berühmte Rede von Putin, wo er gesagt hat, es tut mir leid mit euch Europäern, so geht es nicht weiter. Da hat sich dann quasi die Russische Föderation wirklich zum Gegner erklärt. Das kann man nicht nur im Rückblick sagen. Und jetzt ist eben der größte Partner, transatlantische Zusammenarbeit, sage ich jetzt als Stichwort, gerade dabei, sich von der europäischen Sicherheitsarchitektur zu verabschieden. Also das Wort historisch weht hier über die Gänge.
Großes Thema in München und auch im Wahlkampf in Deutschland sind ja die Verteidigungsausgaben. Da ist immer die Rede von dem 2%-Ziel der NATO. Stefan, vielleicht kannst du uns nochmal erklären, worüber wird da genau geredet und gestritten?
Da würde ich gerne ein bisschen ausholen. Jahr 2014, Russland hat gerade die Krim überfallen, die NATO trifft sich in Wales und sagt, wir müssen jetzt unbedingt mehr tun für unsere Verteidigung. Das kann so nicht weitergehen, wir können nicht so weiter schludern. Jetzt war halt die Frage, alle haben sich darauf geeinigt, ja, wir tun da mehr. Wie zählt man das so? Na, wie kann man nachhalten, welches Land wie viel tut? Muss man da Panzer zählen, muss man Schiffe zählen? Und dann kam eben die Idee auf zu sagen, okay, wir machen das nach dem Bruttoinlandsprodukt, dann müssen starke Länder mehr Geld ausgeben für die Verteidigung und schwächere, wirtschaftlich schwächere Länder weniger. Das ist sehr umstritten, das muss man dazu sagen, weil es eben eine wirtschaftliche Größe ist und wenig über die Wehrfähigkeit aussagt. Es gibt schöne Beispiele in der Geschichte von Ländern, die sehr viel für Rüstung ausgegeben haben und relativ schnell kapitulieren mussten in einem Konflikt. Das andere ist natürlich, wenn die Wirtschaftsleistung in einem bestimmten Land sinkt, muss es natürlich dann auch weniger fürs Militär ausgeben. Um das zweite Problem nochmal zu nennen, das passiert gerade bei Deutschland, wo man ja zugucken kann, wie das BIP nach unten geht. Die Europäer sind halt sehr schludrig gewesen, was diese Militärausgaben angeht. Da gibt es große Unterschiede bei den europäischen NATO-Staaten. Meine persönliche Faustregel wäre, je weiter man von Russland weg ist, desto weniger Geld gibt man aus. Zwei Beispiele dafür. Spanien, glaube ich, hat 1,3% Ausgaben, Italien 1,5%, das weiß ich. Polen dagegen, was direkt eine Grenze hat, eine mögliche Grenze zu Belarus und der Russischen Föderation als Machtkomplex. Polen gibt 3,8% aus. Die kaufen da gerade die südkoreanische Rüstungsproduktion leer, rüsten wie blöde auf. Und Trump hat halt gesagt, you pay your bills, ihr müsst halt wirklich auf diesen Wert kommen. Oder ich würde Russland ermutigen, euch anzugreifen. Das ist ein O-Ton aus dem Wahlkampf. So, Deutschland hat 2024 zum ersten Mal das 2%-Ziel erreicht. Da muss man halt alles melden, was man da für Verteidigung ausgibt. Und man hat sich da unglaublich bemüht. Dann nimmst du einfach alles, was da ist. Also im deutschen Budget waren die Kindergeldzahlungen an Bundeswehrangehörige drin oder die Pensionen für Offiziere der ehemaligen Nationalen Volksarmee. Aber man hat es geschafft und man muss sagen, so umstritten diese wirtschaftliche Zählung ist an Wehrfähigkeit, so sehr hat man sich darauf geeinigt, dass das der einzige Nenner ist. 1% vom Bruttoinlandsprodukt wären bei Deutschland mit einem Bruttoinlandsprodukt von 4,3 Billionen Euro 43 Milliarden. Dann kann man sich alles andere dazu rechnen. Also wenn Trump sagt 5%, ja, dann sind es 212, 215 Milliarden Euro, eine unglaublich unvorstellbare Summe an Geld.
Man kann, glaube ich, sehr gut nachvollziehen, dass Bedrohung, solange sie abstrakt ist, noch nicht unbedingt dazu führt, dass man bereit ist, mehr Geld auszugeben. Denn auch nachdem 2014 dieser Beschluss fiel, blieb man ja in Europa lange schludrig, um den Begriff da aufzugreifen. Da ist ja zunächst noch nicht so viel passiert. Aber als dann Russland eben die Ukraine überfallen hat, da rückte das alles näher. Und das ist dann eben auch dieses von Stefan beschriebene, sag ich mal, Bedrohung nach Geografie. Also klar sind natürlich die Länder in Skandinavien oder auch im Baltikum deutlich besorgter, als es jetzt Spanien oder Portugal sind. Aber nun müssen da tatsächlich alle ein Stück weit in die Pflicht, denn es gibt neue Forderungen aus den USA. Und sie sind sehr konkret natürlich damit verbunden, ja, zahlt für euch selbst, weil wir werden es nicht mehr tun. Das heißt, wenn ihr gut verteidigt sein wollt, dann werdet ihr eben mehr investieren müssen. Aber wenn wir jetzt dann wieder zurückkommen auf Deutschland und mal so ein bisschen schauen, wer uns hier verteidigen soll, nämlich die Bundeswehr, dann ist das vielleicht auch nicht immer nur eine Frage des Geldes, sondern der Strukturen, des Analysierens von Fähigkeitslücken. Was genau brauchen wir denn eigentlich? Ja? Wie dekodieren wir, dass die Bundeswehr eben verteidigungsbereiter sein muss? Oder wie ja Verteidigungsminister Pistorius von der SPD auch schon mal gesagt hat, kriegstüchtig, sagt er jetzt so nicht mehr so offen und so laut. Aber darum geht es natürlich auch. Es ist nicht nur eine Frage des Geldes nach meiner Ansicht, aber es ist natürlich etwas, das momentan sehr, sehr viel über diese Geldfrage eben diskutiert wird.
Aber jetzt nur mal so gefragt, wie soll sich Deutschland das denn überhaupt leisten? Also wenn Stefan, du hast es gesagt, mit Ach und Krach jetzt das 2%-Ziel erreicht und jetzt werden 5 verlangt, wo sollen diese 3% herkommen?
Ja, da sind wir schön bei der Brücke in den Wahlkampf jetzt gerade, während wir hier reden. Ne? Denn das haben wir ja auch beim Duell zwischen Friedrich Merz, dem Unionsherausforderer, und dem Amtsinhaber Olaf Scholz von der SPD gesehen. Da ging es ja auch darum, wenn wir mehr investieren in Verteidigung, das wollen letztlich beide oder die Notwendigkeit sehen beide, wo soll das Geld eigentlich herkommen? Da gibt es eben die eine Schule, die sagt, gut, dann müssen wir dafür eben eventuell auch neue Schulden machen. Stichwort Schuldenbremse im Grundgesetz. Und es gibt die andere Seite, nein, das schaffen wir auch anders. Aber letztlich gibt es vor allem bei der Frage der Finanzierung der Verteidigung künftig, auch dann, wenn eben voraussichtlich 2028 dieses Geld aus dem Sondervermögen für die Bundeswehr aufgebraucht ist, wie geht es dann weiter? Da gibt es noch keine Lösung, da gibt es auch wieder mal viel Ratlosigkeit.
Okay. Ich habe noch eine ganz andere Frage, weil ich ja gelesen habe, dass ja nicht nur Bundeskanzler Scholz bei der SIKO sein wird, sondern sein Konkurrent Friedrich Merz von der CDU ist auch da. Und ich habe gelesen, dass er einen vollen Terminkalender hat. Er will dort nicht nur mit dem US-Vizepräsidenten J.D. Vance sprechen, sondern unter anderem auch mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte und mit dem chinesischen Außenminister. Wie kommt sowas eigentlich bei Scholz an? Der sagt so, ja, ich bin ja hier noch Kanzler. Und wenn Friedrich Merz da rumläuft und lauter wichtige Gespräche führt.
Es ist tatsächlich gar nicht so ungewöhnlich, dass eben auch über die politischen Lager, also dass auch die Opposition bei so einer Konferenz da ist und das Gespräch sucht. In Jahren, in denen kein Wahlkampf ist, finden diese Gesprächsgesuche der Opposition vielleicht bei den wichtigen Leuten dort, bei den Entscheidern aus dem Ausland, nicht unbedingt so stark Gehör. Aber natürlich sieht man auch in anderen Ländern, wer jetzt gerade hier in den Umfragen in Deutschland vorne liegt. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Friedrich Merz diese Bühne eben auch sucht und diese Möglichkeit und Option dort sucht. J.D. Vance ist sicherlich ein ganz spannendes Thema hier. Aus Sicht aller politisch Aktiven in Deutschland, von den Parteien, die da in München sind. Denn er hat sich jetzt auch noch mal geäußert in einem Zeitungsinterview, und zwar zur Brandmauer zur AfD, und hat gesagt, also man sollte das Erstarken der Parteien wie der AfD, das sollte hier vom Establishment mal akzeptiert werden, ja. Und koalieren sollten da quasi alle miteinander können. Das ist natürlich wieder mal eine Einmischung, nicht die erste, aus den USA in diesen deutschen Wahlkampf. Und da wäre man gerne Mäuschen, wenn zum Beispiel Olaf Scholz mit J.D. Vance redet.
Okay, also wir schauen gespannt nach München, was da die nächsten Tage passiert. Und ja, lassen wir uns überraschen. Noch nicht mal einen Monat ist das Messerattentat von Aschaffenburg her. Da erschüttert schon wieder die Tat eines abgelehnten Asylbewerbers das Land. Ein 24-jähriger Afghane ist am Donnerstag mit einem Auto in eine Demonstration der Gewerkschaft Verdi gefahren. Rund 30 Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. Der Täter soll sich, anders als zunächst berichtet worden war, legal in Deutschland aufgehalten haben. Er hatte eine Aufenthalts- und eine Arbeitserlaubnis. Eine Abschiebung stand also nicht an. Das haben Ministerpräsident Söder und Innenminister Herrmann nochmal bestätigt. Er hatte auch keine Straftaten begangen, sondern im Gegenteil als Ladendetektiv gearbeitet. Es ist jetzt das 5. Mal in den letzten 9 Monaten, dass Menschen, die bei uns Asyl gesucht haben oder zugewandert sind, brutale Angriffe verüben. So, wie könnte sich das jetzt wieder mitten im Wahlkampf politisch auswirken?
Also, ich glaube nicht unbedingt, dass jetzt das an den grundlegenden Positionen in diesem Wahlkampf nochmal was ändern wird. Aber es trifft natürlich, diese furchtbare Tat auch von München, sie trifft natürlich auf eine Grundstimmung, in der ja die verschiedenen politischen Lager ihre Töne und ihre Positionen auch schon gesetzt haben. Kurz vor einer Wahl, auch das merkt man, es gab natürlich auch sehr aufgeregte politische Reaktionen dazu. Du hast es gerade schon angesprochen, dass aus Bayern zunächst Festlegungen zum Täter kamen, zum Mutmaßlichen, die dann aber wieder ein bisschen korrigiert werden mussten. Da waren sie aber schon in der Welt. Sachen, die so eben nicht stimmten. Aber ich denke, dass es nochmal unterstreichen wird, dass das zentrale Thema, das hier eben gesetzt ist, die Parteien hätten ja gerne im Wahlkampf auch sehr viel mehr über Wirtschaftspolitik geredet. Aber die Migrationspolitik steht jetzt sicherlich mindestens genauso groß daneben. Und da wird sich jetzt auf den letzten Metern des Wahlkampfs thematisch auch nichts mehr dran ändern. Es ist ein bisschen spekulativ zu überlegen, ob wir jetzt da nochmal große Veränderungen in den Zahlen sehen. Glaube ich eher nicht, denn es ist eigentlich tatsächlich nochmal die Bestätigung und das Unterstreichen einer Thematik, die ja so im Wahlkampf schon gesetzt war. Ich denke, wir werden von der Union nochmal sehr deutlich die Forderungen nach dem Fünf-Punkte-Plan von Friedrich Merz hören, also dauerhafte Grenzkontrollen, faktisches Einreiseverbot, Ausreisearrest, alles das wird nochmal unterstrichen werden. Das setzt natürlich dann auch schon den Ton für das, was danach kommt, nach der Wahl, nämlich die politische Schnittmengensuche zwischen den Parteien. Da wird die Migrationspolitik sicherlich eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen.
Ja, es ist halt spannend zu sehen. Gestern gab es sofort die gewohnten Forderungen. Bundeskanzler Scholz und Innenministerin Faeser fordern eine konsequente Bestrafung und die anschließende Abschiebung des Attentäters. Merz fordert, dass sich, hast du gerade gesagt, grundlegend etwas ändern muss. Ist das wieder dieses, ich sag's jetzt vorsichtig, das typische Blabla nach so einem schlimmen Attentat? Oder glaubst du, dass sich dann jetzt wirklich mal was ändern wird?
Also die Parteien haben ja alle angekündigt, dass sie dieses Thema nach der Wahl angehen wollen und werden. Und speziell, wenn man auf die Union und ihren Spitzenkandidaten Friedrich Merz schaut, der ja nach Aschaffenburg auch gesagt hat, an Tag 1, wenn ich Kanzler sein sollte, werde ich A, B, C, D, E anstoßen. Dann sind das sicherlich Positionen, hinter die man so nach einer Wahl, wenn man in Regierungsverantwortung kommt, wir wissen das noch nicht, nicht mehr also ohne weiteres wird zurück können.
Jetzt muss ich noch eine Frage stellen, weil die ist bei mir im Freundeskreis aufgetaucht. Ich weiß nicht, ob es auch bei euch war, dass viele sagen, so, das kann doch irgendwie nicht sein. Das ist doch kein Zufall mehr, dass solche Attentate sich vor einer Wahl so häufen. Und die Frage wurde gestellt, könnte es sein, dass Russland dahinter steckt? Also Stichwort hybride Kriegsführung. Da muss man natürlich vorsichtig sein. Aber wird sowas öffentlich auch diskutiert?
Also das ist jetzt ein bisschen spekulativ, aber wir wissen ja, dass Russland in Europa das Ziel hat, nationalistische Tendenzen zu fördern. Das steht auch in mehreren Programmen drin, die man in Russland lesen kann. Wir wissen das auch aus Protokollen, was da in Österreich passiert ist mit der FPÖ oder bei Le Pen in Frankreich. Wir wissen, dass Deutschland ein besonderes Ziel ist. Auch das wissen wir aus eigenen russischen Quellen. Und wir wissen auch, dass Russland seine hybriden Fähigkeiten vor den jeweiligen Wahlen nach oben fährt. So, wir wissen, dass es Anschläge gab, Bauschaum im Auspuff, sage ich da, das ursprünglich ja als ein Attentat von grünen Sympathisanten gelabelt wurde und wo sich dann rausstellte, nee, die Leute, die da Bauschaum in die Auspuffrohre da reingeschmiert haben, das waren russische Agenten. Jetzt sprechen wir über einen Anschlag, über einen möglichen inszenierten, von anderen Leuten in Auftrag gegebenen Anschlag. Macht Russland sowas? Macht Putins Russland sowas? Ja, sowas hat man im Inland gemacht. Ich erinnere daran, dass der zweite Tschetschenienkrieg damit losging, dass es Attentate in Moskau selber gab, wo relativ überzeugend für mich dargelegt wurde, dass es der KGB, im Moment der FSB, unter Wladimir Putin gelabelt hat. Kriegt man Leute anderer Nationalität so weit, dass sie möglicherweise Anschläge im Ausland begehen? Auch das wissen wir, hat Russland schon geschafft. Haben wir irgendeinen Anlass dazu, zu spekulieren, dass das in München passiert ist? Außer dieser erstaunlichen Häufung der Attentate haben wir keine Einsichten.
Diese erstaunliche Häufung, die ist es natürlich, die dazu führt, dass man über so etwas nachdenkt. Aber natürlich gibt es auch andere Phänomene, die man grundsätzlich kennt, die sowas auslösen können, zu so einer Häufung führen können. Stichwort Trittbrettfahrereffekt. Es kann natürlich auch sein, dass in diesem Fall, das war ja jetzt nicht der erste Anschlag in München, bei dem ein Auto benutzt wurde, wir erinnern uns an Magdeburg und den Weihnachtsmarkt, um in eine Menschenmenge zu fahren, dass da also jemand, der grundsätzlich über so etwas nachdenkt, dann diesen Weg wählt. Ja, wir wissen es alle nicht. An dieser Stelle ist das, was wir sagen, natürlich ein Stück weit spekulativ. Aber es sind eben die Fragen, die sich auch die Menschen draußen gerade sehr stark stellen.
Dann schauen wir in die Woche. Es hat auch die letzte Bundestagssitzung vor der Wahl gegeben. Es gab nochmal eine große Debatte zur Lage im Land. Wie habt ihr das wahrgenommen?
Ich war eigentlich positiv überrascht, muss ich sagen. Ja, das hat ein bisschen daran gelegen, dass wir alle, die wir hier über die Bundespolitik berichten, uns steckte, glaube ich schon, ich glaube, ich kann da auch für die anderen sprechen, diese Debatte über das Zustrombegrenzungsgesetz, so jetzt haben wir das Wort mal fehlerfrei ausgesprochen, die steckte uns ein bisschen in den Kleidern und Knochen. Also mir ging das so. Mhm. Da war wirklich sehr viel Streit dabei, sehr viel scharfer Ton dabei, sehr viel Unversöhnlichkeit und in der Summe aus meiner Wahrnehmung heraus auch ein nicht so glanzvolles Bild, das das Parlament an diesem Tag damals abgegeben hat. Und da konnte man ja befürchten, das geht jetzt dann in dieser Woche mit der letzten Debatte in dieser Legislaturperiode gleich so weiter. Nein, ist es nicht. Es war angriffslustig, es war auch scharf. Aber es war trotzdem so, dass man da auch wieder zusammenfinden kann. Es hatte ein Niveau, das aus meiner Sicht zumindest, mag jeder auch ein bisschen anders wahrnehmen, wir hören alle mit unterschiedlichen Ohren, aber dass das nicht verlassen hat, diese Ebene. Wenn man dann sich auch den Ton anguckt, den Olaf Scholz und Friedrich Merz im direkten Aufeinandertreffen, wir haben ja auch in Berlin kurz darüber berichtet, bei ihrem Duell eingesetzt haben, das war ja dann doch eher moderat, da hat man sich ja nicht so fies angegiftet. Und das ist der eine Pol, würde ich sagen. Dann haben wir den Gegenpol mit dieser Zustrombegrenzungsgesetzdebatte. Und das, was wir letzte Woche in der letzten Debatte im Bundestag erlebt haben, lag dazwischen im Ton.
Ich glaube, man darf ja nicht vergessen, dass diese Generaldebatte auch die letzte Debatte in einer Legislaturperiode war. Und da hat viel zur Stimmung beigetragen, dass da natürlich auch Leute das Wort ergreifen, die buchstäblich zum letzten Mal in diesem Parlament reden. Und da neigt man ja zu allgemeinen und generalgültigen Weisheiten. Auch das hat natürlich den Ton in der Debatte vor allem nach hinten zu einem ganz anderen Charakter verholfen. Ich meine, da geht da schon eine Politikergeneration. Herr Wissing ist draußen, Frau Künast ist draußen, Frau Pau ist draußen. Und es gab, wie ich fand, erinnerungsdenkwürdige Auftritte. Der wichtigste mit Sicherheit vom ehemaligen SPD-Generalsekretär, der aus gesundheitlichen Gründen ausgeschieden ist. Und der eine sehr, sehr nachdenkliche und, wie ich finde, sehr wertvolle Kurzrede in 3 Minuten gehalten hat, die zum Teil wirklich, fand ich, zuhörenswerter war als vieles, was viel länger besprochen wurde in diesem Parlament.
Schützen wir das, was wir lieben, schützen wir unsere Demokratie. Ich tue das in Zukunft von außen. Bitte tun Sie es von hier drin. Vielen Dank.
Das war Kevin Kühnert, der ehemalige Generalsekretär der SPD. Und das waren seine letzten Worte. Was ich erstaunlich fand, dass er in seiner Rede, er hatte wie gesagt nur 3 Minuten, direkt auf Friedrich Merz referiert hat, ihn direkt angeguckt hat und angesprochen hat. Man hat bereits gemerkt, er spricht da zum künftigen Kanzler. Das hätte ansonsten von der SPD, glaube ich, keiner gewagt, auch nur den Ton zu setzen. Und er hat ganz allgemein gesagt, bitte, liebe Leute, hört nicht immer nur darauf, was euch die Leute im Wahlkampf sagen. Denkt bitte auch mal selbstständig. Ihr könnt nicht einfach nur alles als Echo machen, was ihr da draußen vernehmt und immer nur mit dem Argument, die Leute wollen das, die Leute sollen das, auf die Politik zugehen. Ihr solltet euch bitteschön auch selbst überlegen, ist das vernünftig? Ihr habt auch eine Verantwortung. Das waren, finde ich, sehr schwergewichtige Worte. Und die Tatsache, dass er da zum Merz gesprochen hat, finde ich, hat dem Ganzen noch einen besonderen Charakter gegeben.
Ja, und wenn man jetzt tatsächlich sagt, dass er das als eine Art Ansprache an den künftigen Kanzler gemeint hat, muss man natürlich sagen, das wissen wir alle noch gar nicht. Aber es wäre natürlich besonders, wenn jemand wie Kevin Kühner, zentrale Figur der SPD, das eben auch schon so sieht. Die Umfragen sind da natürlich aber jetzt eben auch kurz vor der Wahl relativ eindeutig. Also ja, das kann man sicherlich auch schon so lesen.
Trotzdem haben wir ja auch von den Gräben in den unterschiedlichen Lagern gesprochen. Habt ihr das Gefühl, die sind jetzt noch tiefer da? Also wir haben zum Beispiel auch von Tizian aus Rostock eine Sprachnachricht bekommen, weil der sich auch eine Sache fragt und da hören wir jetzt mal rein.
Können SPD und Union nach der Wahl zusammenfinden und langt es überhaupt für ein Zweierbündnis?
Ja, berechtigte Frage, ne? Also wir sind jetzt alle keine Hellseher, aber stimmungstechnisch, was würdet ihr sagen? Geht das?
Also ich mache mal den Anfang. Ich bin ja hier im Hauptstadtstudio auch fürs Unionsressort mit zuständig, Stefan für die SPD. Insofern können wir das jetzt gerade ganz, ganz gut da an der Stelle ergänzen. Also ich würde mal sagen, diese Debatte hat Gräben nicht vertieft. Also um Tizians Frage aufzugreifen, Die politische Schnittmengensuche wird sicherlich von Seiten der Union mit der SPD auch keine völlig einfache. Man stellt sich das aber bei CDU und CSU deutlich leichter vor als die Schnittmengensuche mit den Grünen. Es wäre auch das, was man präferiert. Es ist ziemlich eindeutig, dass also das Lager von Friedrich Merz, dass man da im Konrad-Adenauer-Haus der CDU-Zentrale denkt, okay, wir probieren das erstmal mit der SPD, wenn die Zahlen so bleiben, wie sie sind, dann könnte das ja eben auch reichen, also das auch zur zweiten Frage. Aber also die Gräben sind nicht tiefer geworden durch diese Debatte. Man lässt sich das im Ton offen. Aber das zentrale Thema ist eben auch mit der Migrationspolitik gesetzt. Und dann gibt es andere Themen, in denen man auch weit auseinander liegt. Also können schon auch schwierig werden.
Stefan.
Ja, und ich glaube auch, so entspannt oder relativ entspannt das in der Generaldebatte war im Vergleich, es bleibt natürlich diese Debatte hängen über das Zustrombegrenzungsgesetz. Es bleiben natürlich auch die Worte da hängen, wenn der Fraktionsvorsitzende der SPD da sagt, sie machen da gerade das Tour zur Hölle auf. Jemand, der weitermachen wird, Mützenich wird weitermachen und der sich persönlich, das weiß man ja aus den Gesprächen, auch angegriffen fühlte durch das Verhalten der CDU. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch große Verwundungen auf Seiten der CDU. Also ich stelle mir das relativ schwierig vor, aber es wird natürlich einen Unterschied geben. Sollte tatsächlich das kommen, was wir in den Umfragen sehen, wird Olaf Scholz nicht mehr für die SPD sprechen. Und ich glaube, das wird einiges doch erleichtern, weil man dann mit neuem Personal auftreten muss. Und neues Personal hat natürlich immer die Chance, dass man einen neuen Gesprächston findet. Also ich halte das nicht für unmöglich. Aber ich glaube, man sollte nicht unterschätzen, dass da doch einiges an politischem Vertrauen auf der Strecke geblieben ist in der gesamten Migrationsdebatte.
Und wie sieht es aus mit den Grünen? Man hat ja schon ein bisschen das Gefühl, dass sie sich benehmen, das Jackett nochmal zurechtrücken, weil sie natürlich auch interessiert sind an Gesprächen, Koalitionsgesprächen. Wie empfindest du das?
Ja, es gibt ja in der Union auch Kräfte, die sich das sehr, sehr gut vorstellen könnten, weil sie in den Ländern, Stichwort Nordrhein-Westfalen, Stichwort Schleswig-Holstein, ganz gut zusammen regieren mit den Grünen aus Sicht einiger Unionspolitiker. Also ja, das ist sicherlich noch nicht vom Tisch, aber das ist so ein bisschen tatsächlich, wo man hinhört in Deutschland. Also im Westen und im Norden, habe ich schon angesprochen, da gibt es sicherlich Unionspolitiker, die sagen, na, wieso denn nicht, geht doch. Aber im Süden, in Bayern, speziell bei der CSU, da hört man also ein entschiedenes Nee, auf gar keinen Fall. Das geht überhaupt nicht. So, und letztlich ist es natürlich schon so, dass bei allem Hübschmachen, bei allem vielleicht Wollen, eben auch parteistrategisch gesehen, am Ende doch die Schnittmengen schon auch passen müssen. Bei den Grünen wird die Basis ja sagen müssen zu einem Koalitionsvertrag. Und Stichwort Migrationspolitik, aber sicherlich auch andere Felder. Es ist auch nicht so, dass man das einfach ganz leicht überbrücken kann. Also ja, Schwarz-Grün ist aus meiner Sicht gar nicht vom Tisch, aber es wird eben auch nicht so ein Selbstläufer werden.
Okay. Also wenn man sich die Programme mal nebeneinander anguckt, wir reden ja sehr, sehr viel über Migrationspolitik. Das wird mit Sicherheit für den hypothetischen Fall von Schwarz-Grün schwierig. Aber wenn man sich Verteidigung und Sicherheitspolitik anguckt, um die ich mich ja gerne kümmere, dann muss man sagen, da ist die Union wesentlich näher an den Grünen und die Grünen wesentlich näher an der Union als etwa die SPD. Also es gibt noch andere Politikfelder, wo ich sagen würde, wenn man sich das wirklich auf inhaltlicher Ebene anguckt, könnte man sich Schwarz-Grün vorstellen. Aber erstaunlicherweise nach der gesamten Geschichte der Grünen sind wir jetzt am Punkt angekommen, wo die Grünen wesentlich näher in außen- und sicherheitspolitischen Fragen an der Union liegen als die SPD.
Also ihr seht, es ergeben sich noch sehr, sehr viele Fragen. Wenn ihr auch eine Frage habt, dann bitte her damit. Zögert nicht. Ihr könnt uns gerne eine Mail schreiben an berlincode@ard.de oder ihr schickt uns eine Sprachnachricht per WhatsApp an 030 22 88 22 88. Wir haben noch ein Thema. Ganz kurz noch hinten raus, weil es tatsächlich doch ein ziemlicher Aufreger war diese Woche. Und zwar ist es der Fall Cialo. Joe Cialo ist Berliner Kultursenator. Er gehört der CDU an und er ist schwarz. Das muss ich an dieser Stelle erwähnen, weil aus folgendem Grund, auf einer privaten Geburtstagsfeier traf Joe Cialo auf Kanzler Scholz. Und ja, was ist dann passiert?
Also da haben offenbar Cialo und Scholz miteinander geredet und es fiel von Scholz der Begriff Hofnarr. Soweit kann man das sagen. Er meinte damit auch ganz offenkundig Cialo und dessen Rolle in der CDU, denn Cialo ist dort im Bundesvorstand. Joe Cialo hat dann auch noch gesagt, Feigenblatt, dieser Begriff sei auch gefallen, also er als Feigenblatt in seiner Partei. Was daraus dann zum Teil eben auch in den Medien gemacht wurde, war der Vorwurf, dass Scholz das sozusagen indirekte Verbindung mit der Hautfarbe von Joe Cialo gestellt habe. Das ist so nicht belegt. Das hat der Kanzler bestritten. Dagegen geht er auch juristisch vor gegen diese Darstellung und Sichtweise. Soweit der Fall. Joe Cialo sagt, für mich ist das Ganze jetzt hiermit erledigt. Die beiden haben miteinander telefoniert. Was natürlich bleibt, ist die Sicht auf einen Kanzler, ist das Bild eines Kanzlers, der jemand anders hofnah nennt. Mhm. Man muss allerdings auch sagen, das Ganze war eine private Geburtstagsfeier, auf der das stattfand. Ziemlich groß, 300 Leute, aber immerhin privat. Und es gab auch so eine Art Ansage an alle Teilnehmenden, dass es hier geschlossen.
Ja, und das wundert mich. Also wie kann es sein, dass das Private eigentlich rauskommt? Darf man das überhaupt? Und dann 11 Tage später. Also ist das so gezielt, so quasi kurz vor der Bundestagswahl nochmal droppen? Wir haben hier einen neuen Eklat und eventuell hat Olaf Scholz jetzt seinen Laschet-Moment, also Armin Laschet, damals 2021. Er hat gelacht, als er im Flutgebiet war. Und das hat ihm quasi ja die Kanzlerschaft gekostet, wird gesagt.
Ja, ich glaube, das ist eine unterschiedliche Ebene. Das sind zwei Sachen, die man jetzt so nicht vergleichen kann. Das eine war auf einer privaten Feier, da gibt es keine Bild- und Tonaufnahmen. Das andere war ein Kanzlerkandidat in einem Feuerwehrhaus in einem Flutgebiet. Aber natürlich ist es so, dass dieser Fall uns wahrscheinlich jetzt gerade hier, wie wir hier sitzen, alle miteinander reden, nicht beschäftigen würde, wenn ich Wahlkampf wäre.
Stefan.
Genau so ist es. Also er zeigt halt, finde ich, also was Wahlkampf angeht, wir können ja davon ausgehen, dass es keine große Bewegung auslösen wird. Ich bin vollständig bei Tim. Es ist eine komplett andere Umgebung. Es ist ein vollständig anderer Zeitpunkt in diesem Wahlkampf da drin. Es zeigt halt eins, was Scholz als negative Seiten unbestritten hat. Er ist arrogant, er ist unbeherrscht, er hat einen Hang zur Rechthaberei. Das ist nicht gut. Das macht er manchmal öffentlich, aber er ist doch sehr, sehr auf Beherrschung bedacht. Wenn er das auf einer privaten Veranstaltung tut, dann zeigt es einen unangenehmen Zug seines Charakters. Ich würde es auch nicht runterspielen. Man muss sich vorstellen, was passiert wäre, wenn Merz sowas gemacht hat. Aber ich glaube nicht, dass wir von einem Laschet-Moment reden. Dafür sind wir zu spät im Wahlkampf und wir sind in einem ganz anderen Kontext. Und ich würde mich freuen, wenn das mit dem Gespräch, ehrlich gesagt, zwischen Cialo und Scholz erledigt wäre und wir da nicht weiter mit der Berichterstattung darüber gehen müssten. Denn das, glaube ich, ist eine Sache, die würde ich hoffen, haben die zwei jetzt untereinander geregelt und haben keine Auswirkungen mehr auf den kommenden Wahlkampf.
Ja, ich glaube, Olaf Scholz und alle anderen beteiligten Kanzlerkandidaten wünschen sich, dass bald 23. Februar ist. Wenn ihr jetzt weiterhören wollt, weil ihr denkt, boah, ich bin im Flow, dann habe ich einen Tipp für euch, der KI-Podcast. Europa schien lange abgeschlagen beim Wettlauf um die künstliche Intelligenz, deutlich hinter den USA oder China. Aber jetzt macht ein französisches und ein deutsches KI-Startup Furore. Die EU will 200 Milliarden Dollar investieren und sogar Branchenschwergewicht OpenAI plant, einen Standort in München aufzumachen. Wie sieht also die Zukunft von KI in Deutschland aus? Darum geht es in der neuesten Folge vom KI-Podcast. Den hört ihr in der ARD-Audiothek oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Ich kann nur sagen, es hat sehr viel Spaß gemacht. Stefan Stuchlik in München, viel Spaß auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Tim Aßmann, schön, dass du dabei warst.
Sehr gerne.
Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Denkt dran, unseren Podcast zu abonnieren. Schreibt uns gerne Mails. Ich sag's nochmal, berlincode@ard.de. Schickt uns Sprachnachrichten per WhatsApp 030 22 88 22 88. Und sei Teil dieses Podcasts, das würde uns freuen. Bis zum nächsten Mal.